Das Gebet des Apostels um Vertiefung im Glauben. Die Gemeinde zu Kolossee war ja umworben von anderen Angeboten der Hilfe, umworben durch Verkündiger, die gesagt haben, man könne also auch auf andere übernatürliche Erscheinungen Acht geben, um das Glaubensleben besser kennenzulernen. Und im Vorspann dieses Briefes hat der Apostel Paulus die Herzensaufgabe bekommen, erstmal neu deutlich zu machen und auf den Leuchter zu stellen, was die Gläubigen empfangen haben. Es ist so wichtig, bevor die Korrektur angesetzt wird, deutlich zu machen, was wir überhaupt sind in Jesus Christus, was wir überhaupt an Freude empfangen haben und woran wir unbedingt festhalten wollen und müssen, um auch gut durch diese Erdenzeit zu kommen, zur Ehre des Herrn. Und so hat er ja gesagt, dass er sich freut darüber, dass sie zu den Heiligen gehören und dass sie untereinander Glauben entdeckt haben, Glaube, der unbegrenzt ist, Glaube, der die Unbegrenztheit des Herrn einschließt, dass Liebe da ist und auch Dankbarkeit. Und in dem Fürbittegebet, was jetzt der Apostel hier anspricht, will er deutlich machen, das, was ihr habt, ist wichtig und gut. Erinnert euch daran, aber es soll noch tiefer gehen. So wie es eben gerade unser Bruder Rainer auch sagte, dass wir nicht glauben dürfen und sollen, wir hätten jetzt schon alles, was uns gegeben werden soll, sondern es ist noch viel mehr vorhanden, was wir an Erfahrung mit Jesus machen dürfen. Wir könnten mit der Königin von Saba sagen, nicht die Hälfte haben wir bisher erfahren, sondern wir müssen noch mehr einnehmen, was Gott uns aus seiner liebenden Fürsorge darreicht. Und das beschreibt hier der Apostel Paulus und sagt ja, der uns auch eröffnet hat, eure Liebe im Geist, jetzt ab Vers 9, derhalben auch wir von dem Tag an, da wir es gehört haben, hören wir nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit Erkenntnis seines Willens in allerlei geistlicher Weisheit und Verständnis, dass ihr wandelt würdig dem Herrn, zu allem Gefallen und fruchtbar seid in allen guten Werken und wachst in der Erkenntnis Gottes und gestärkt werdet mit aller Kraft nach seiner herrlichen Macht, zu aller Geduld und Langmütigkeit mit Freuden. Und Dank saget dem Vater, der uns tüchtig gemacht hat zu dem Erbteil der Heiligen im Licht, welcher uns errettet hat von der Obrigkeit der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, an welchem wir haben die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Wir spüren hier bei diesen Versen, dass das Herz des Apostels eigentlich übergeht von der freudigen Erfahrung mit der Erlösung, die er auch durch Jesus Christus bekommen hat. Er findet gar nicht genügend Worte, um diese Herrlichkeit auszudrücken und will damit zugleich auch den Gläubigen Kolossee sagen, es ist größer, was euch bereitet ist, als ihr schon empfangen habt. Haltet also Ausschau im Gebet zu eurem Herrn, dass ihr das bekommt, was euch zubereitet ist. Seid nicht zu sparsam im Nehmen dessen, was der Herr euch geben will, sondern seid begierig, so wie es einst auch Petrus schrieb im Brief, seid begierig nach der lauteren Milch des Wortes Gottes, des Evangeliums, dass ihr wachst, dass ihr zunehmt, seid begierig. Das Wort begierig bedeutet ja, ich mache mich auf, ich will es haben, ich entscheide mich dafür. Das sind ja alles Dinge, die notwendig sind im Vorfeld. Ich muss mich entscheiden, aufzustehen morgens zum Beispiel. Wenn ich mich bewusst entscheide, ja, dann bleibe ich einfach liegen, weil ich müde bin. Aber ich muss mich entscheiden, jetzt raus. jetzt unter die Dusche, jetzt geht's los. Und so müssen wir uns für viele Dinge entscheiden. Wenn wir sie nur bewegen in unseren Gedanken, ja, das wäre jetzt möglich, das wäre jetzt gut und hier könnte man auch noch was machen und da noch, dann kommt das nie dazu. Es braucht die aktive Entscheidung, ja, Herr, ich will und ich gehe jetzt. Und das wollte der Apostel auch diesen Gläubigen zu Kolossee so ins Herz hineinreden. Denkt daran, was euch alles bereitet ist. Wir beten täglich darum, dass ihr das auch wünscht, einzunehmen. Das, was ihr schon gehört habt, in euch mehr Raum gewinnt. Und damit auch dadurch euer Wandel angezündet wird von diesen Geschenken Gottes, dass er dadurch ein Zeugnis wird vor anderen zur Ehre des Herrn. Also vertiefter Glaube. Und das ist richtig so, wir haben es noch nicht so, wie wir es haben dürfen, will ich mal sagen. Das Wort sollen, ich kann mich entsinnen, bei einer Gideon-Konferenz gab es einen Bruder, der war immer sehr, sehr gestört, wenn er das Wort soll gehört hat. Und dann fing er gleich die Diskussion mit dem anderen Bruder an, immer dieses soll und muss und so, ja, das kann ich nicht hören, ja. Ja, setzen wir doch mal einfach dafür ein, dürfen. Wir dürfen die Herrlichkeit Gottes hier schon in einem viel größeren Maße erleben und einnehmen, als wir es bisher kennen. Dazu dient es aber, dazu muss dienen, dass wir stille sind vor ihm und entschieden. Denn ein Kind Gottes zu sein, ist in erster Linie nicht nur eine Benennung oder eine Entscheidung, die ich für mich treffe, sondern ein Zustand. Kind Gottes ist ein Lebenszustand. Ich kann mich nicht nur Kind Gottes nennen, weil ich an Jesus Christus glaube, sondern durch die Gegenwart Jesu in mir bin ich Kind Gottes geworden. So wie es Johannes im Evangelium schreibt, Kapitel 1, Vers 12, wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Und das Wort werden, das spricht davon, dass die Gotteskindschaft im Zustand weiter wächst und sich ausdehnt. So wie ein Kind, wie wir es gerade gesehen haben, hier reinkam, es bleibt nicht klein. Dieser selbe Mensch wächst. Er ist derselbe Mensch geblieben, aber doch wächst er. Jugendlich wird er und erwachsen zum Mannesalter. Das heißt also, Gottes Kinder zu werden, bedeutet schon das Ziel erreichen zu wollen, das Mannesalter im Glauben. Aber die Voraussetzung ist, Jesus aufgenommen zu haben. Das ist der neue Zustand des Lebens. Somit ist also Gottes Kindschaft ein Zustand. Ein Zustand, in dem wir wachsen und zunehmen sollen. Denn Johannes schreibt auch in seinem ersten Brief ganz deutlich im 3. Kapitel, Vers 2, meine Lieben, wir sind ja Gottes Kinder. Nicht wir werden Gottes Kinder, wir sind Gottes Kinder, aber in der Gotteskindschaft nehmen wir zu bis zum Mannesalter Christi. Wir bleiben Kinder Gottes, auch wenn wir erwachsen sind, bleiben wir Kinder Gottes, aber wir sind gewachsene Kinder Gottes. So wie wir immer die Kinder unserer Eltern bleiben, auch wenn wir 70 werden, bin ich immer noch der Sohn meiner Eltern. Ich bleibe das Kind. Und so sollen auch wir in diesem Zustand der Gotteskindschaft zunehmen. So hat auch der Herr zugesagt, uns in diesem Zustand durch seine Macht, durch seine Vollmacht zu bewahren und zu erhalten, dass die Gotteskindschaft in uns auch bleibt. In Johannes 10, Diese Verse wurden auch schon im Gespräch zitiert, sagt der Herr in diesem Hirtenkapitel, dass er ja die Seinen, die Schafe, bewahrt. Meine Schafe hören meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles und niemand kann sie aus des Vaters Hand reißen. Wir bewahren sie, will der Herr sagen, der Vater und ich, wir bewahren die Kinder. Und auch Petrus schrieb im 1. Petrus 1, Vers 5, da macht er ganz deutlich, dass wir aus der Macht Gottes durch den Glauben bewahrt werden zur Seligkeit. Nicht wir selber können uns bewahren. Einmal muss die Gotteskindschaft angefangen haben, der neue Zustand, der Lebenszustand. Darin sollen wir zunehmen und wachsen und den Zustand, dass er nicht verloren geht, bewahrt der Herr selbst in uns. Seine Macht fördert auch die Gotteskindschaft, dass wir ihm gerne folgen, dass wir gerne bei ihm bleiben wollen. Alles tut der Herr. Nichts soll uns von dem ewigen Ziel, dem Ziel, ihm zu begegnen in seiner Herrlichkeit, trennen können. Noch einmal diesen Petrus, die Petrus-Aussage, euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, bewahrt zur Seligkeit, welche bereitet ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. Also die Gemeinde zu Kolossee hatte ja einen guten Anfang und sollte aber einen Fortgang erleben, nicht stehen bleiben an der Erfahrung und in der Erfahrung, die sie gerade gemacht haben durch den Glauben an Jesus. Denn wer stehen bleibt, ist eine Zielscheibe der Anfechtung durch den Widersacher. Er wird schwach, nur durch immer wieder erneute Erfahrungen mit Jesus Christus bleibt die Kraft und Stärke bei uns. Wo diese Erfahrung nicht mehr gemacht wird, werden wir schwach, desorientiert, ich möchte es so ausdrücken, weil wir sagen, was wir haben, das kennen wir ja schon. Und was wir schon kennen, na, das akzeptieren wir. Wir haben keinen Motor mehr der Bewahrung für das, was wir haben, sondern wir haben uns etabliert, festgesetzt und sagen, das ist so, das bleibt so und das haben wir so. Dadurch werden wir schwach und nicht mehr wachsam. Dadurch werden wir angreifbar von außen. Nur durch den ständigen Fortgang bleiben wir in der Wachsamkeit, in der Mobilität und auch in der Erfahrung mit dem Herrn. Und somit auch gleich in der Erfahrung, so wie es Paulus einmal sagte, mit dem, was der Widersacher vorhat. Wir erkennen ihn schon, bevor er an uns herankommt. Wir erkennen ihn schon, wenn er noch weit weg ist, durch diese Wachsamkeit und können schon gleich die rechte Haltung einnehmen, die Geborgenheit dem Herrn, dass wir nicht durch diese Anfechtung, die uns dann erreichen, umfallen. Ja, der Herr durch seine Macht bewahrt uns zum Ziel hin, zur Seligkeit, die bereitet ist, die fertig ist, dass sie offenbar werde zur letzten Zeit, offenbar für uns. Für Gott ist alles offenbar. Weil wir aber nun in dieser Welt und in dieser Zeit leben, ist uns die Gotteskindschaft nach dem äußeren Menschen noch nicht ganz sichtbar geworden. Innerlich haben wir sie, äußerlich hinken wir nach, das ist ein Werdegang. Aber es ist wichtig, dass die innere Gotteskindschaft immer mehr deckungsgleich wird mit dem äußeren Zustand. Dass das Handeln im äußeren Zustand identisch ist mit dem geistlichen, inwendigen Handeln. Das dient zum Zeugnis, das dient aber auch zur Klärung in unserem Leben, äußerlich in unseren Handhabungen, um immer wieder zu wissen, wo ich hingehöre. Meinen Abwasch zu Hause muss ich im Herrn tun. damit ich weiß, nicht der Abwasch hat mich, sondern ich habe den Abwasch. Das ist immer wieder wichtig. Nicht die Dinge des Tages haben mich, sondern ich habe sie. Ich muss immer wieder wissen, wer wen beherrscht. Ob die Situation des Alltags mich beherrscht oder ich sie. Deswegen ist alles so wichtig, im Herrn zu tun, dass die Gotteskindschaft auch nach außen dringt. Denn was durch Gnade, durch Geschenk innerlich entstanden ist, das soll durch dieselbe Gnade, die Fürsorge des Herrn, auch in unserem äußeren Leben sichtbar werden und Frucht bringen, dadurch, dass andere das erkennen können, was Gott an uns getan hat. Unser Wandel, sagt ja der Apostel Paulus im Philipperbrief, Kapitel 3, Vers 20, ist im Himmel. Eine andere Übersetzung sagt, unsere Heimat ist im Himmel. Das heißt also, alles, was wir hier sein dürfen, die Gotteskindschaft inwendig und das Wirken der Gotteskindschaft nach außen, ist vom Himmel her gegeben. Der Maßstab dessen, was wir innerlich sein sollen und was wir nach außen werden sollen, kommt vom Himmel her, nicht von der Erde, nicht aus uns, sondern vom Himmel her. Denn wir werden durch den Heiligen Geist Gottes vom Himmel her bestimmt. Und im Himmel gelten nicht die Maßstäbe des irdischen Denkens und Wollens, sondern die Maßstäbe des liebenden Gottes, der uns in Jesus Christus erlöst hat. Und dieser Werdegang, dass die Gotteskindschaft von innen nach außen dringt, dauert unsere ganze Erdenzeit an, bis uns Jesus Christus heimruft. Und hier stellt sich dieser Apostel, der nun an die Gemeinde zu Kolossee schrieb, um für sie zu beten und ihnen zu zeigen, ihr müsst tiefer noch im Glauben gewurzelt sein, damit das, was ihr mit Jesus erlebt, auch nach außen viel mehr dringt. Er stellte sich selbst unter diese Werdegänge und er gab ehrlich zu, dass auch er noch nicht das ist, was er sein sollte, äußerlich. Im Philipper 3, Vers 12, sagt er derselbe, wir könnten sagen, na, wie kann dieser unvollkommene Paulus die anderen zur Vollkommenheit rufen? Er redet ja nicht von der inneren Vollkommenheit, die haben alle. Er redet von der äußeren Vollkommenheit, von der Begegnung mit dem Nächsten, von der Liebe untereinander und von einfach der Handhabung mit den Dingen dieser Zeit. Philipper 3, Vers 12. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe. Nicht, dass ich schon vollkommen sei. Wie gesagt, er meint nicht die innere Vollkommenheit, da ist er vollkommen, da sind wir auf einmal vollkommen durch die Wiedergeburt im Geist von einer Sekunde zur anderen, sind wir vollkommen. Aber er meint die äußeren Werdegänge. Ich jage, und das Wort jagen heißt, ich erkenne, dass es nötig ist, dass die innere Vollkommenheit auch nach außen sichtbarer wird. Ich jage ihm nach, ob ich's wohl ergreifen könnte. Und jetzt sagt er das Geheimnis, warum das überhaupt möglich ist, das Nachjagen, weil ich von Christus ergriffen bin. Jesus hat mich zuerst unter seine Führung genommen. Dadurch ist es möglich geworden, dass auch meine innere Vollkommenheit jetzt nach außen dringen kann. Meine Brüder, ich schätze mich selbst nicht so ein, dass ich es schon ergriffen habe. Eins sage ich aber, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. Ich jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Wir merken also deutlich, dass selbst der Apostel Paulus und die anderen Apostel und alle Glaubenshelden, die uns vorgestellt werden in der Heiligen Schrift, auch einen Werdegang vor sich hatten. Ein Weg der Einnahme, auch im äußeren Menschen, der Einnahme der Vollkommenheit im Heiligen Geist. Und das brauchen wir auch. Und wir erleben zum Beispiel, wenn wir hören von den Erweckungsgebieten, dass genau dies zunehmend geschieht. Da steht das Evangelium nicht nur in Worten, sondern da steht es sogar in erster Linie in der Beweisung der Kraft Gottes. Und das hat nicht nur mit Kräften zu tun, wo Menschen gesund werden. Das ist eine Form der Kraft. Das hat nicht nur mit Kräften zu tun, wo Menschen plötzlich aus der Finsternis zum Licht kommen, sich bekehren, sondern das hat auch mit Kräften des umgewandelten Wesens zu tun. Mit der Liebe untereinander, die dort pulsiert, ohne dass man sie anfragen muss. Sie ist einfach da. Da ist einfach das Loslassen der eigenen Person sichtbar. Jeder schaut auf das, was des anderen ist. Das ist plötzlich die Einnahme der vermehrten Vollkommenheit auch im äußeren Leben, die Vollkommenheit des Inneren nach außen. Und da ist dann nur noch dieses eine Ziel, die Seligkeit vor Augen für andere und für mich selbst. Ich habe gelesen von Jugendlichen, die gebraucht worden sind zum Segen für andere Menschen, einfach durch ihr Leben, durch ihr schlichtes Zeugnis von dem Herrn Jesus. Und dass sie jeden Tag bereit waren und erwarteten, dass Menschen sie fragten um Jesus. Jeden Tag. Und wenn ein Tag mal kein Mensch fragte, dann sagten sie nicht, naja, das ist ja nun mal so, kann ja nicht jeden Tag sein. Dann waren sie traurig und beteten. Herr, was ist bei mir passiert, dass heute kein Mensch mich nach dir fragt? Und dann merkten sie, irgendwie sind sie leise vom Weg abgekommen, taten Buße und schon war wieder ein Mensch da, der sie fragte nach Jesus. Das ist also das Vollkommene, was von innen nach außen dringen soll. Die Leute sollen das Leben sehen. Sie sollen es nicht nur hören, sondern sehen. Wenn wir anderen eine Last werden mit unserem äußeren Leben, müssen wir sagen, halt, hier stimmt was nicht bei mir. Warum werde ich dem eine Last? Warum werde ich dem nicht eine Freude? Warum will der mich nicht gerne sehen? Warum sieht er mich vielleicht lieber gehen als kommen? Das muss in uns Gläubigen eine Frage aufwerfen. Warum ist das so? Ist da das Innere noch nicht genug nach außen getreten? Hört man nur meine Worte, aber mit dem Leben will man noch nichts zu tun haben? Das wollte der Apostel Paulus hier den Kolossern sagen. Ihr müsst tiefer, tiefer im Glauben noch sein, damit das Innere nach außen kommt. Ich selber hab's auch noch nicht vollkommen ergriffen. Ich jage ihm aber nach, dass ich's ergreifen möchte. Ich will immer mit meinem Leben ein Anstoß zum Guten werden. Allerdings das Geheimnis betonte er ja hier und das müssen wir immer wieder berücksichtigen. Wir selber haben es nicht in der Hand. Wir können es aus uns selbst nicht machen, sondern der Herr tut es. Und wir lesen dazu ja auch in Johannes 14 diese Worte Jesu, dass er sagt, ich komme, ich mache das. In Vers 21 bis 23, Johannes 14, sagt er, wer meine Gebote hat, also wer mein Wort hört, wer meine Richtlinien hört und will sie halten und hält sie, der ist es, der zeigt, dass er mich lieb hat. Wer auf mein Wort sein Leben abstellen will, der zeigt, dass er mich lieb hat. Und wer mich lieb hat, der wird wiederum von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und dann tue ich etwas. Ich werde mich ihm offenbaren. Und liebe Geschwister, das ist das Geheimnis überhaupt des Glaubenslebens. Wir brauchen die Offenbarung Jesu in uns. Was will er mit mir tun? Was will er in mir tun? Ich brauche die Offenbarung Jesu für mich persönlich. Manchmal bekomme ich dann auch eine Offenbarung zur Hilfe für den Nächsten. Aber zuerst brauche ich sie für mich. Ich brauche das, was der Herr mit mir und in mir tun will. Und er sagt, dann will ich mich dir offenbaren. Ich komme. Und in Vers 23, wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wir sind dann da, damit das Heilige Vollkommene in dem Menschen aufgerichtet wird und nach außen dringen kann. Jesus Christus tut es, nachdem ich von Christus ergriffen bin. Nicht ergriffen im Gemüt, sondern wirklich in Besitz genommen worden bin. Nachdem Jesus mein Herr geworden ist, Herr heißt ja, er hat das absolute Sagen über mein Leben bekommen und genommen. Er hat mich in seinen persönlichen Besitz genommen. Und hier kann nur diesen Werdegang sündiges Denken und Verlangen aufhalten. Und die Verführung in Kolossee, wie ich sagte, bestand ja darin, dass sie fremde Lehren hörten und ihr Ohr und ihr Herz dafür geöffnet haben und sie waren drauf und dran, solche Lehre, dass alles, was übernatürlich sich erzeigt, anzunehmen und das Leben darauf abzustellen. Zu hören, was Engelmächte sagen, was sie einflüstern. Wir haben ja so viele Irrlehren in unserer Welt, in unserer Zeit. So viele Offenbarungen und Weissagungen. Und der größte Teil davon ist nicht von Gott, ist von der Macht der Finsternis. Erscheint aber so, als ob es von einem Engel des Lichtes kommt. Ob es die Lorbeerbewegung ist, da wo Mächte und Kräfte das automatische Schreiben vollführen und angebliche Gottesoffenbarungen geben. Oder ob das in der Anthroposophie ist, wo man sein Ich immer verbessern soll, weil ja doch der Leiter oder der Gründer dieser Gemeinschaft einen offenen Himmel hatte und Gott hat mit ihm geredet. Ja. Und er hat Botschaften bekommen, alles vom Satan. Und da kann man dann eventuell verführt werden, darauf zu hören. Oder ob es die Mrs. Eddie Baker ist von der christlichen Wissenschaft, die gesagt hat, ja, mir war auch der Himmel offen, ich habe die Botschaft bekommen, es gibt überhaupt keine Sünde. Es gibt einfach nur Verfehlung, keine Deckungsgleichheit mit dem Unsichtbaren. Wir haben nur die Deckungsgleichheit verloren, aber Sünde gibt es nicht. Wir sind auch gar nicht krank. Sowas gibt es gar nicht, Krankheit gibt es nicht, sagt sie. Das hat ihr Gott gezeigt. Das ist alles nur eine Form der Degeneration, dass wir nicht deckungsgleich mit dem Unsichtbaren sind. Versteht ihr? Oder wie eben bei den Mormonen, dass dieses Buch Mormon dort ans Licht kommt. Ja, da war doch ein Engel gewaltig und der hat gesagt, ihr werdet auch alle Götter. Denn Gott war auch mal ein Mensch. Und dann ist er gelaufen und immer besser geworden und Gott geworden. Und wenn ihr euch über die Verstorbenen taufen lässt, dann werden die auch auf diesen Parcours gesetzt. Und ihr werdet auch Gott gleich sein, wie es der Teufel gesagt hat. Ich will Gott gleich sein. Ihr werdet auch Gott gleich sein. Merken wir, unter diesen Einflüssen standen die Gemeinde zu Kolossee. Und jetzt sollten sie aber erinnert werden, Jesus muss in euch tiefer gegründet sein, ihr müsst ihn besser kennenlernen, damit auch dieses Leben nach außen wie ein Schutzwall gegen die äußeren Einflüsse spürbar und sichtbar wird. Drei große Bereiche spricht der Apostel an, die er in sein Gebet nimmt, die wichtig sein sollen auch für alle Gläubigen. Einmal, dass sie erfüllt werden mit der Erkenntnis seines Willens, des Willens Gottes. Erfüllt werden. Erfüllt heißt also wirklich voll werden davon, was will Gott? Das ist ja manchmal für uns eine unangenehme Frage. Weil die Antwort lauten könnte, ich will das, was du nicht willst. Und darum fürchten wir uns manchmal danach zu fragen, was will Gott überhaupt? Und Paulus sagt, darum beten wir, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis, was Gott will. Nicht, was ihr in guter Meinung wollt, denn das ist eine Ebene, auf der ihr auch wiederum verführt werden könnt. In Matthäus 5, Vers 13, 14 und 16 sagte ja der Herr bereits schon, was die Jünger sein sollten und was sie sein werden, wenn er sie dann erfüllt mit seinem Leben und mit der Erkenntnis seines Willens. Da sagt er, ihr seid das Salz der Erde. Zu der damaligen Zeit, wo er das sagte, waren sie noch nicht Salz der Erde. Da haben sie noch vieles falsch gemacht, vieles entgegengesetzt dem Evangelium. Unser Bruder Rainer hat es ja auch von Petrus erzählt. Das war nicht Salz der Erde, es war auch nicht Licht der Welt, dass er Jesus dreimal verleugnete. Aber das seid ihr dann, das sollt ihr sein, das ist der Wille Gottes. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Und in Vers 16, lasst dann das Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen. Und zwar solche guten Werke, worüber nicht der Mensch gepriesen, sondern Gott gepriesen wird. Das sind andere gute Werke. Das sind gute Werke, die wir gar nicht aus uns machen können. Das sind durch den Heiligen Geist bewirkte Werke. Und darüber, wenn die erkannt werden, kann man nur den Geber der guten Werke preisen, nämlich den Vater im Himmel. Darum betete der Apostel Paulus, sagt, wir wollen beten, dass ihr die Erkenntnis des Willens Gottes mehr und mehr bekommt, in allerlei geistlicher Weisheit und Verständnis. Ach, was ist das für eine Glaubensarbeit? Und in Johannes 17, Vers 20 sagt der Herr bereits schon, was mit den Jüngern, wozu sie gesetzt sind und was dort geschehen soll. Das ist ja auch der Wille des Herrn, warum wir überhaupt auf der Erde sind. Er betete in Vers 20 und 21, Johannes 17, ja, ihr habt das bereits schon aufgeschlagen, ich bin noch dabei. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben. Nun stellen wir uns vor Pfingsten, bevor es zur Innewohnung des Heiligen Geistes, zur Innewohnung Jesu in den Menschen kam, waren die Worte der Jünger mehr wegführend vom Evangelium. Ich kenne ihn nicht. Ja, wie können sie sich dann zu Jesus bekehren, wenn er sagt, ich kenne ihn gar nicht? Ja, aber hier bittet Jesus, und das ist das Ziel, und diese Erkenntnis dieser Wahrheit des Willens Gottes soll in uns mehr Raum gewinnen. Ich bitte für sie, nicht nur für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben, die dann sagen, ich kenne ihn. Ich kenne ihn, ich weiß von ihm, ich rede nicht nur von ihm, ich habe ihn selbst erlebt und erfahren. Und was er an mir alles getan hat, das soll dabei herauskommen. Nicht nur, ja, ich glaube, dass ein Gott ist, der Himmel und Erde geschaffen hat, ja, ich glaube an Jesus, so wie in dem Glaubensbekenntnis, dass er für meine Sünden gestorben ist. Nein, ich weiß es. Ich weiß es. Er ist da. Ich gehöre ihm. Nicht so hat der Herr Jesus schon gebetet, dass dieses Ziel erreicht wird, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir. So sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Hier verstehen wir also das Anliegen des Apostel Paulus, dass er sagt, dafür beten wir, dass ihr erfüllt werdet mit Erkenntnis seines Willens, in allerlei geistlicher Weisheit und Verständnis. Denn nachdem wir zum Glauben gekommen sind an Jesus und wiedergeboren sind, wussten wir noch lange nicht alles, was Gott will in unserem Leben. Ich kann mich auch entsinnen an unsere Lebensübergabe, dass wir wohl sagten, Herr, wir wollen dir ganz gehören und alles, was du willst, soll unser Leben prägen. Aber erst im Laufe der Zeit erfuhren wir, was Gottes Wille ist. Dann hat er hier einen Rotstrich angesetzt. Das muss weg, jenes muss weg, jenes muss rein. Das kam Schritt für Schritt. Aber die Offenheit musste bei uns vorhanden sein, das zuzulassen. Zuzulassen. Wir haben es noch nicht erkannt, was nun weg muss und was nun rein soll. Wie wir leben sollen, was wir sagen sollen, was wir nicht sagen sollen. Das war noch alles recht nebulos und offen. Aber der Herr zeigte es Schritt für Schritt und will es auch uns jetzt noch zeigen. Und das Geheimnis, um es gezeigt zu bekommen, ist die fortwährende Ganzhingabe an ihn. Ganzhingabe. Luther hat es mal so ausgedrückt, die tägliche Ertränkung des alten Menschen. Täglich. Er hat nicht gesagt, das genügt einmal. Nein, täglich ihn ersäufen. Und das muss der Herr, muss unser Herzenszustand sein, dass wir sagen, Herr, heute auch wieder meinen ganzen Menschen, Geist, Seele und Leib soll dir gehören. Und das Geheimnis steht auch geschrieben in Römer 12. In Römer 12, da wird deutlich gesagt, wie erkenne ich denn den guten und heiligen Willen, damit ich auch davon geprägt werde und darin lebe. Hier schreibt derselbe Apostel, ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber, und es geht wirklich um den äußeren Menschen, der uns die größten Schwierigkeiten macht. Die Wiedergeburt im Heiligen Geist, der inwendige Menschen, macht uns keine Schwierigkeiten. Im Gegenteil, er will uns helfen. Er will uns nur Gutes tun. Er will sich nur ausbreiten. Die Schwierigkeiten liegen im äußeren Menschen. Der äußere Mensch, der Körper, der zuvor unsere Seele prägte, indem wir das taten, was wir nicht tun wollten, aber immer das Verlangen des äußeren Menschen nachkommen mussten. Wir hatten keine Kraft dagegen anzugehen. Und da sagt der Apostel, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Das ist im Übrigen überhaupt Gottesdienst. Gottesdienst bezeichnen wir nur darin, wenn wir unser Leben in die Hand des Schöpfers geben. Denn dann tut er, was richtig ist, und dient sich selbst durch uns. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Und jetzt kommt es, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich der gute, wohlgefällige und vollkommene. Damit, erst dann können wir das prüfen, erst dann können wir das empfangen. Begebt eure Menschsein zum Opfer, einfach in Gottes Hand. Dann werdet ihr offen dafür, so heißt es hier, den Willen Gottes plötzlich zu erkennen. Darum betete der Apostel Paulus. Das sollt ihr in Kolossee mehr erfahren. Denn zunächst muss der Wille Gottes erkannt werden, um in dieser Zeit richtig leben und handeln zu können. Sonst handeln wir als Kinder Gottes nur auf Verdacht, auf Vermutung. Wir machen ja vieles, wir probieren gerne was aus, um im Endeffekt zu sehen, ob es was genützt hat oder nicht. Wir sollen aber nicht ausprobieren, sondern gleich den richtigen Weg gehen. Wir sollen, so wie im Haushalt, das Rezept gleich vorzuliegen haben. Das nehme man, jenes nehme man und das. Und dann kommt das Gute dabei raus. Nicht ausprobieren und nachher schmeißen wir es weg, weil es gar nicht schmeckt. Ja, erst den Willen Gottes erkennen für unser Leben. Das dauert manchmal, indem wir länger im Gebet bleiben müssen für unser Leben. Und dann lernen, was wir reden, wie wir reden und wie wir handeln sollen. In 1. Thessalonicher 4, 3 bis 7 wird ja auch durch den Apostel angemahnt und gesagt, es gehört zu dem Willen Gottes eure Heiligung, euer Werdegang. Und damit meint er wiederum nicht den inwendigen Menschen, sondern den äußeren Menschen, dass der Innere nach außen sichtbar wird. Eure Heiligung, dass ihr meidet die Hurerei, also das, was mit dem äußeren Menschen getan wird und gegen Gott steht. 1. Thessalonicher 4, schlage ich mal auf, Vers 3 bis 4. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr meidet die Unzucht und ein jeder von euch sein Gefäß, heißt es in der alten Luther, was besser ist, zu gewinnen oder reinzuhalten in Heiligung und Ehrerbietung. In den neuen Übersetzungen wird es nur fixiert auf die Frau, auf das Eheleben. Das ist nicht richtig. Hier geht es um die Heiligung des einzelnen Menschen, also auch um den Mann. Ja, um den Mann, dass er, denn Hurerei hat nicht nur mit Sexualität zu tun, sondern das hat auch mit Abartigkeit, anders denken als Gott zu tun. Im Jakobusbrief werden Menschen, Ehebrecher benannt, die nicht nach dem Denken Gottes gehen, die nach anderen Wünschen Ausschau halten. Das ist auch Ehebruch geistlicher Art, ja. Und deswegen, der Wille Gottes ist eure Heiligung, dass ihr meidet, ja, die Unzucht, nicht in gieriger Lust wie die Heiden, die von Gott nichts wissen, in Vers 5. Niemand gehe auch zu weit, und hier geht es ja auch um das Verhältnis dann zu dem Nächsten und übervorteile seinen Bruder im Handel. Denn der Herr ist ein Richter über das alles, wie wir euch schon früher gesagt und bezeugt haben. Denn Gott hat uns nicht berufen zur Unreinheit, sondern zur Heiligung. Und das Wort Unreinheit bezieht sich auf alle Gebiete des Lebens. Götzendienst ist auch Unreinheit. Ja, das ist hier ein Sammelbegriff. Wir sollen in der Heiligung nach dem Willen Gottes leben und stehen. Der Wille Gottes ist also das Meiden aller Dinge, die uns vom Leben und Werk mit dem Herrn trennen und die Bruderliebe nicht zulassen. Das Zweite: Je mehr wir also durch die Gnade Jesu unseren Leib, unser Gefäß sauber halten von erneuter Sünde und auch die Bruderliebe pflegen, werden wir auch zu dem würdigen Wandel durchdringen, um den der Apostel im zweiten Gebetsanliegen betet und sagt, ja, ihr sollt zum einen mehr erkennen, den heiligen Willen Gottes, damit ihr kommt dann auch zu dem würdigen Wandel, nicht nur zu irgendeinem Wandel, sondern einem Wandel, der würdig ist. Meine Frau und ich, wir sprachen auch darüber, dass es würdige Räume gibt. Wir freuen uns, wenn wir morgens zum Gebet zusammenkommen, dass wir in einem Raum sind, der strahlt eine gewisse geistliche Würde aus, anders als andere Räume. Und dann sagte ich ja auch, ja, so war es damals das Anliegen von Wim Malgo, endlich mal aus dem Volkshaus in Zürich herauszukommen. Es war kein würdiger Raum zur Verkündigung des Evangeliums. Dann ist es besser, draußen unter den Bäumen das Evangelium zu verkünden. Das ist würdiger. Aber in diesem Raum fanden verschiedene Veranstaltungen politischer Art, gesellschaftlicher Art statt. Und jedes Mal, wenn wir dort zusammenkamen, mussten wir beten, dass endlich mal die Räume wieder gereinigt werden, dass wir hier überhaupt frei das Evangelium predigen können. Und darum hatte er das Anliegen, einen Raum zu bauen, wo nur Jesus zu Hause ist. Hier ist der Herr. Ja, und zwar die Zionshalle wurde dann gebaut und dafür Geld gesammelt. Würdiger Wandel ist noch etwas anderes. Es soll auch geheiligt werden, was gesagt und was getan wird. Es soll nicht dem menschlichen Profanen entsprechen, sondern in den Handlungen soll auch das geistliche Wesen zu sehen sein, zu spüren sein. Darum sagt der Apostel, darum bete ich, dass ihr, nachdem ihr den Willen Gottes erkannt habt, dann zu einem würdigen Wandel kommt. Es ist der Wandel, der solche guten Werke hat, wie wir es vorhin gelesen haben im Matthäus-Evangelium, an denen die Hand Gottes, die Führung Gottes zu erkennen ist. Der würdige Wandel hat solche guten Werke, an denen die Handlung Gottes, die Führung Gottes zu sehen ist. Zum Beispiel, auch Petrus schreibt von einem würdigen Handeln in 1. Petrus 2, Vers 15 und sagt, das ist der Wille Gottes, dass ihr so handelt, dass ihr mit gutem Tun, also Wohltun, verstopft die Unwissenheit der törichten Menschen. Also wenn einer nicht verstehen will oder kann, das Evangelium tut ihm Gutes. Das ist würdiger Wandel. Das entspricht nicht unserer Natur. Wir sagen, wer nicht will, der hat schon. Und wenden uns ab. Sondern jetzt kommt die würdige Handlung dran. Immer Gutes tun. Immer Gutes tun. Nicht mehr reden, nicht mehr verkünden, das Evangelium, sondern mit der Tat. So, dass sie nachher fragen, ja, warum tut ihr das? Wir wollen doch gar nicht auf euer Wort hören. Warum tut ihr das? Nicht so, wie wir es in Israel oft erlebt haben, dass diese Frage von den Politikern gestellt worden ist, unter Tränen. Warum tut ihr das, dass ihr Millionen uns schenkt? Warum tut ihr das? Ihr seid Christen, ihr seid gar nicht mit uns. Und dann können wir sagen, weil Gott uns liebt und euch auch. Und dann hören sie plötzlich das Zeugnis des Evangeliums, wenn es dran ist, ganz anders. Das ist würdiger Wandel. Nicht abwenden, weil ein anderer die Botschaft mit Worten nicht hören will, sondern weiter zugewandt bleiben, einfach mit guten Werken, mit solchen, die der Geist Gottes uns zeigt, dass wir sie am nächsten tun können. Das ist der Wille Gottes, dass er mit Wohltun verstopft die Unwissenheit der törichten Menschen. Sie sollen sehen, dass wir verändert sind durch Jesus Christus, dass wir ein anderes Wesen haben als jeder natürliche, normale Mensch. Denn Christen sind in ihren Handlungen nicht mehr normal. Ich sage das mal so. Das entspricht nicht der Normalität. Sie tun eigentlich genau das Gegenteil von dem, was in der Welt normal ist. Ein Feind wird bekämpft, vielleicht sogar erschossen. Der Gläubige segnet. Er betet für ihn. Er segne ihn. Das ist nicht normal. Und das macht nachdenklich, wenn jemand das erlebt, wie Christen handeln. Ich lese nochmal hier in 1. Petrus 2 diese Verse. Es heißt nämlich in Vers 16 dann auch weiter, nach Vers 15, das ist der Wille Gottes, dass ihr mit guten Taten den unwissenden und törichten Menschen das Maul stopft. Als die Freien, ihr seid anders, ihr seid frei und ihr sollt nicht so handeln, als hättet ihr diese Freiheit zum Deckmantel der Bosheit, dass ihr also nicht würdig wandelt. Sondern als die Knechte Gottes habt ihr die Freiheit bekommen zum würdigen Wandeln. Es soll zu sehen sein, dass der Glaube an Jesus eine verändernde Kraft ist in unserem Leben, so dass wir auf andere Hilfsangebote, wie zu Kolossee, nicht angewiesen sind. Wir haben die verändernde Kraft im Herrn. Nicht nur einen Glauben. Und durch den würdigen Wandel entsteht viel Frucht. Ich hatte mal das Beispiel gegeben und gesagt, was ich aus der Kirchengeschichte gelesen habe, dass im Römischen Reich viele Christen verfolgt worden sind. Sie wurden gequält in unterschiedlicher Weise. und so, dass zum Beispiel auch die sich zu Jesus bekannten im Winter entkleidet, wie man es auch mit den Juden im KZ gemacht hat, auf Eisflächen gestellt haben, bis sie da erfroren sind. Und da mussten eben römische Soldaten sie bewachen, dass sie nicht weglaufen. Und die beobachteten diese Gläubigen, wie sie dort in der Eiseskälte standen und beteten und Gott die Ehre gaben und das überwältigte und sogar für die Feinde beteten. Das überwältigte sie so, viele dieser Soldaten, dass sie sich auch auszogen und zu ihnen hinstellten und mit ihnen den Erfrierungstod starben. Die Tat hat sie so überwältigt. Dieser ganz andere Wandel, dass sie für die, die sie umbringen wollten und umbrachten, beteten, sie segneten und eine Hoffnung ausstrahlten über das Irdische hinaus. Und so bekehrten sich viele. Das ist Frucht des neuen Lebens. Menschen ohne Frieden mit Gott, einen Frieden, den ja nur letztlich Gott geben kann, sollen zur Umkehr eingeladen werden. Darum nochmal diesen Vers aus Matthäus 5. Lasst euer Licht, das Licht des neuen Lebens, leuchten vor den Leuten. Und das war eine Leuchte bei diesen Märtyrern. Es leuchtete, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen und sich dazustellen. Sie wollen auch dazu gehören. In Galater 6, Vers 9 und 10 wird ja auch nochmal im Blick auf den würdigen Wandel gesagt, dass wir an jedermann Gutes tun sollen. Würdiger Wandel ist immer das Beste des Nächsten suchen. Immer. Das Gute des Nächsten suchen. Also ob gläubig oder nicht gläubig, ob derjenige gläubig ist oder nicht gläubig. In Vers 9, Galater 6. Lasst uns Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Darum, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann. Allermeist an des Glaubensgenossen. Aber die anderen sind alle mit eingeschlossen. Wir merken also, dieses Wesen, diese Gaben, dieser würdige Wandel richtet Wunderbares aus. Es ist eine Evangelisation, der würdige Wandel. Das Gute tun an jedermann. Da, wo Worte nicht gesagt werden können, spricht einfach die Tat. Und sie werden durch diese Tat gewonnen und preisen den Vater im Himmel. Und ich bin ganz gewiss, dass viele Menschen, die wir nicht kennen, die es uns nicht gesagt haben, schon mal den Aufblick zu Gott genommen haben und einfach gesagt haben, es ist erstaunlich, wie dieser und jener ist. Sie sagen uns das nicht, aber sie tun es, sie registrieren das Gute, ja? Gutes tun an jedermann, solange wir Zeit haben, solange wir auf der Erde sind. Denn Jakobus schrieb auch in Kapitel 4, Vers 17, wer weiß, dass er Gutes tun kann und tut es nicht, dem ist es Sünde. Dem ist es Sünde. Also diese Werke spielen schon eine Rolle im Leben der Kinder Gottes. Nicht nur das Wort Zeugnis, nicht nur das Bekenntnis. Das Bekenntnis mit Worten, sondern auch die Tat. Es geht dabei insgesamt um den Auftrag, Botschafter in dieser Welt von Christus, von der Erlösung an Christi Stadt zu sein, Botschafter zu sein, zu verkündigen, dass er der einzige Weg, die einzige Wahrheit ist, das einzige Leben und zum Himmelreich führt. Und der dritte Punkt, den hier Paulus anspricht, wofür er betet, ist, dass das Wesen auch zunehmend so geprägt wird, wie das Wesen Jesu ist. Es soll die Art und Weise des Handelns, des Lebens sichtbarer werden. Geduld, Langmütigkeit und das Ganze mit Freuden. weil wir ja wissen, Gott kommt nie zu spät, er greift nie zu spät ein, ist gerade bei uns die Geduld sehr gefordert. Geduld, dass wir warten können auf den Herrn, dass wir nicht vorne weglaufen. Vorne weglaufen heißt falsch handeln. Nicht zurückbleiben heißt auch nicht richtig handeln. Warten auf den Herrn. Dieses Beispiel, wo Samuel ausgesandt war, um den König Israels zu salben, sagt uns, dass auch er eine Geduld brauchte, um die Wegweisung des Herrn zu finden. Er hat nämlich erstmal den Falschen salben wollen, weil er ihm so gut gefiel. Der musste sein, so wie der aussieht, das kann nur der König sein. Und dann sagt der Herr, nein, ich habe den verworfen. So, er dachte gerade, was Gutes zu tun. Und dann guckte er jeden Einzelnen, keiner ist es von denen, nein, nein. Und dann fragte er, ja, hast du nicht noch einen Sohn? Und dann sagt der Vater, ja, der ist aber nicht hier. Das ist der Jüngste, nicht? Draußen auf dem Feld, bei den Schafen und so weiter. Ja, der muss her. Jetzt, wir setzen uns nicht hin zu essen, bevor der nicht hier ist. Und als der kam, sagte der Herr, auf den Salbe. Den Kleinen, ja, den Salbe. Der ist's. Verstehen wir? Geduld ist eine sehr wichtige Sache im Leben der Kinder Gottes, damit wir nicht das falsche Gute tun. Ich sage bewusst, hier Samuel wollte ja was Gutes tun. Er wollte ja nichts Schlechtes tun. Aber es wäre das falsche Gute gewesen, wenn er den Eliab gesalbt hätte. Und hätte nicht gehört auf die Stimme, wie ihn Gott gesalbt haben will, nicht? Geduld, ja, brauchen wir alle, um das Richtige in dieser Welt ausrichten zu können. Die äußeren Umstände sollen nicht unseren Wandel als Gotteskinder bestimmen und unser Handeln auch nicht, sondern das Wesen Jesu im Heiligen Geist. Das Wesen der Liebe, langmütig ist sie, langmütig, ja. Sie kann sehr lange und sehr viel tragen und aushalten, bis man dann zum Ziele kommt. Je mehr unsere lebendige Hoffnung der Erlösung praktische Wirklichkeit wird, werden wir auch glaubhafte Zeugen. Immer wieder der Hinweis in die Erweckungsgebiete, dort wird der Glaube erkannt an der praktischen Wirklichkeit der Gegenwart Jesu. Wirklich nicht. Also man staunt, ich habe von Spurgeon gelesen, wo er sich bekehrt hat. Er hat sich ja gar nicht bekehrt, weil er so eine ausgefeilte Predigt gehört hat. Er war in einer Versammlung, wo jemand sogar gar nicht so gut das darstellte und manche Dinge vielleicht nicht so genau, aber es kam die Liebe rüber, als er vom Kreuz redete. Und da war der ganze Verkündiger erfasst. Und das sah er. Und das ging ihm nach. Das ging ihm nach. Die Praxis des Glaubens, die wurde sichtbar im Leben dieses Verkündigers. Gar nicht die Worte, die er sagte. Da hätte Spurgeon vielleicht gesagt, na ja, das könnte man ganz anders gemacht haben. Und er hat sich ja dann später auch anders gepredigt. Wenn wir in dieser Heiligung und in diesem Wachstum stehen, von dem wir also jetzt gelesen und gehört haben, vergessen wir nie den Herrn und wir werden immer erinnert, ihm zu danken darüber, dass er uns erlöst hat und dass er uns Macht und Vollmacht gegeben hat über die Machenschaften des Satans. Denn Paulus sagt ja auch, dass ihr erlöst seid von der Obrigkeit der Finsternis. Ihr seid erlöst von der Obrigkeit der Finsternis. Das heißt, erlöst von dem Machtanspruch des Satans auf euer Leben. Erlöst von der Sünde, wie es in Galater 3, Vers 13 steht. Erlöst vom Gerichtszorn Gottes, 1. Thessalonicher 1, Vers 10. Erlöst von der Macht der Finsternis hier im Kolosserbrief, haben wir es gerade gelesen. daran denkt, dass ihr erlöst seid von dieser Macht. Ihr steht auf der Seite dessen, der Sieger ist über Hölle, Tod und Teufel. Und ihr seid auch Sieger über Hölle, Tod und Teufel. Bewegt euch so als Sieger, nicht als solche, die davon abhängig sind, von Hölle, Tod und Teufel. Das sollte hier den Brüdern und Schwestern in Kolossee deutlich werden. Sie sind durch das Blut des Lammes total gereinigt und niemandem mehr verpflichtet, außer dem Erlöser, dem lebendigen Gott. Und da verstehen wir dieses Wort, unser Wandel ist im Himmel. Wir sind frei erkauft worden von dem Wandel nach dem Geist dieser Welt. Unser Wandel ist nach dem Geist im Himmel. Und dann sagt Paulus, von dort her warten wir auch, nicht von hier aus. Wir warten von dort, vom Himmel aus, auf die Offenbarung Jesu. Mit anderen Worten, wir werden bestimmt vom Himmel her, unsere Warten auf die Vollkommenheit des Planes Gottes ist auch vom Himmel her, alles vom Himmel her. Deswegen auch die Hoffnung, was wir gestern sagen, die ist vom Himmel her zugelegt, aber sie findet hier auf der Erde wohl statt, aber sie ist von dort her gekommen, diese Hoffnung im Himmel. Und das sollen wir viel mehr erkennen, bei allem, was wir sehen, bei allem, was wir in dieser Welt hören. Darum lasst uns dem Herrn gefallen und ihm dienen. Und wo wir mangelnde Heiligung in diesem Lichte erkennen, ist uns immer der Weg des Gebetes offen, der Weg der Buße, der Weg zur Vergebung, der Weg zur tieferen Erneuerung. Und das bat Paulus für diese Gemeinde. Ich freue mich einfach darüber in diesem Brief, dass er ihnen nicht gleich am Anfang die Schäden vorgehalten hat und das, worauf sie alles achten müssen und da, wo sie gefährdet sind, wo sie gefährdet waren, sondern hat ihnen erstmal die Herrlichkeit, die sie bekommen haben, vorgestellt, damit sie jetzt tief durchatmen und sagen, ja, da wollen wir bleiben. So, was war jetzt noch? Ach so, na, da haben wir jetzt nichts mehr mit dem anderen zu tun. Das soll da aufkommen, diese Freiwilligkeit, ja, diese persönliche Erkenntnis. Nicht, dass dann jemand kommen muss, das darfst du nicht und gehen. Und was. Nein, ach, da bin ich ja frei, das brauche ich ja nicht. Das ist Liebe Gottes, die hier diesen Brüdern und Schwestern entgegenschlug und auch uns. Der Gerechte, so heißt es in Hebräer 10, 38, wird des Glaubens leben. Wir sind nicht von denen, die da weichen, denn wer weichen wird, an dem wird meine Seele, spricht der Herr, kein Gefallen haben. Der Gerechte wird im Glauben bleiben und darin leben. Das möge der Herr uns schenken, auch zu diesen Versen, Gebet um Vertiefung im Glauben.